Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Hallo und Namaste, muss man heute sagen, zu dieser neuen Portion Kopfsalat. Ich bin Sonja Koppitz und freue mich, dass meine Freundin Sarah Steinert heute extra aus München angereist ist nach Berlin ins Studio und wir extra mal wieder auch zusammen hier diesen Podcast aufnehmen können.
Ja, es ist sehr, sehr schön und wir freuen uns auch, dass ihr uns alle wieder zuhört. Und wir, Sonja, wir haben uns jetzt ja wirklich eine ganze Weile nicht gesehen. Wir haben gerade schon bei der Begrüßung an der Tür nachgerechnet, ich glaube fast 4 Monate nicht. Und wir haben natürlich Kontakt gehabt, aber sich sehen ist ja immer noch was anderes und die Gespräche, die man dann führt, sind ja auch anders. Und jetzt haben wir zwar so ein paar kleine Mäuschen, die uns zuhören, aber es ist ja alles themenrelevant und deswegen, wie geht's dir denn jetzt gerade eigentlich aktuell? Was macht die Depression?
Wie geht's dir? Was macht die Depression? Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja jetzt seit, man kann es immer nicht genau sagen, seit wann man so raus ist, aber ich würde sagen, seit 2 Monaten raus aus der letzten Episode. Und wurde jetzt aber des Öfteren mal angesprochen von Freundinnen, von guten Freundinnen auch, ob das bei mir jetzt vielleicht nicht so in eine andere Richtung kippt. Also weil ich bin, glaube ich, vom Typ her sowieso sehr aktiv und vielleicht leicht hypoman, sowieso vom Charakter her. Du nickst, du weißt ja, was ich alles so mache. Deswegen ja auch Yoga, damit man auch mal die Wellen des Geistes beruhigen kann. Aber da wurde ich jetzt öfter darauf angesprochen, ob das jetzt vielleicht so in eine andere Richtung kippt. Also ich genieße das, dass ich wieder total kreativ sein kann, dass ich Energie habe und ganz viel machen kann und Freunde treffe, aber manchmal merke ich schon, ah, das ist vielleicht schon so ein bisschen over the top. Also ich weiß jetzt immer gar nicht, ist das jetzt normal, bin es normal ich? Oder ist das jetzt, ja, geht es in Richtung bipolar? Also ich weiß es nicht, ich habe es mit meinem Therapeuten noch nicht besprochen, das habe ich jetzt in den letzten Wochen bei mir beobachtet.
Aber hast du jetzt auch irgendwelche negativen Symptome, die du kennst von den vorherigen Episoden, also
ja,
Schlafmangel?
Ja, Schlaflosigkeit habe ich ja sowieso Schlafstörungen durchgehend bisher gehabt. Das ist auch mal das erste und das letzte Symptom, was bei mir ist. Und deswegen kann ich das jetzt gar nicht so beurteilen, weil das hat sich sowieso noch nicht normalisiert. Ich schlafe sehr wenig. Mit dem Unterschied, dass ich jetzt im Gegensatz zur depressiven Episode nicht darunter leide, wenn ich wach bin, sondern denke, oh cool, dann kann ich was machen. Dann stehe ich halt auf und mache irgendwas oder liege im Bett und höre nur Musik. Aber ich leide nicht drunter wie in der Depression, wo ich mir dann immer gesagt habe, ich muss aber schlafen. Bin aber trotzdem natürlich tagsüber oft dann auch müde und trotzdem angetrieben. Ja. Lange Antwort für eine kurze Frage, ne?
Ja, aber wollte ich ja so. Mir geht's, würde ich sagen, sehr gut. Ich bin ja, du hast es jetzt ja schon gesagt, ich bin ja, und wir haben es auch, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt, ich bin ja jetzt erstmal nach München gezogen und bin dem Ruf des Yoga gefolgt und zwar auf zweierlei Ebene. Also zum einen, weil ich da meine zweite Yogalehrerausbildung jetzt gerade mache und zum anderen aber auch, weil ich durch die vielen Jahre, die ich jetzt ja Yoga schon mache, immer mehr durch dieses Reinspüren, was man im Yoga ja betreibt, gemerkt habe, dass ich irgendwie mein Herz oder mein Wohlbefinden hier in Berlin nicht so ganz funktioniert. Und ich lange immer im Verstand gedacht habe, ja, aber was soll das denn? Berlin ist doch toll und ist doch meine Heimat. Und auch Freunde mir immer gesagt haben, was ist denn dein Problem? Und dann habe ich jetzt irgendwann einfach mal aufgehört, das immer so verstandsmäßig durchleuchten zu wollen, bin mehr an dieses Spüren gegangen. Und mein Spüren hat mir ganz eindeutig gesagt, ja, ich habe total Lust, wieder nach München zu gehen, weil ich war da letztes Jahr schon mal kurz. Genau, und habe jetzt auch nochmal meine tägliche Yoga-Praxis nochmal ausgeweitet und glaube, dass die auch, also dieses Ganze, was um das Yoga herum so quasi sich aufgebaut hat und mit dem Yoga einhergeht, dass das ein großer Faktor auch dafür ist, dass es mir jetzt schon zum Beispiel sehr, sehr lange echt gut geht. Und ich letztes, vor ein paar Monaten noch ab und an mal dachte, kommt da so wieder was Depressives angeflogen, aber jetzt echt schon ganz, ganz lange nicht. Und das ist eigentlich auch schon die Überleitung. Jetzt fragt euch vielleicht, fragen sich vielleicht manche schon, warum redet ihr jetzt so lange von Yoga? Ist ja schön, dass ihr uns mal erzählen, wie es ihnen geht. Aber wir wollen in dieser Folge wirklich über Yoga sprechen. Und zwar, weil wir beide erfahren haben, wie hilfreich Yoga sein kann und weil wir nicht die Einzigen sind, die das so sehen, sondern weil es auch wirklich ganz viele Indikatoren dafür gibt, dass Yoga bei Depressionen zumindest helfen kann.
Helfen würde ich mitgehen, aber manche sagen ja dann oder sprechen direkt von heilen, da wäre ich dann immer vorsichtig. Ich habe ja auch schon wirklich lange Depressionen und mache seit inzwischen immerhin, glaube ich, 5 Jahren Yoga und eben auch eine Ausbildung. Aber wenn ich mittendrin bin in so einer depressiven Episode, dann kriege ich die Yogamatte nicht mal ausgerollt. Obwohl ich weiß, dass mir das helfen würde, weil mir das schon alleine eine Struktur gibt, morgens halt nach dem Aufstehen gleich Yoga zu machen. Aber das kriege ich da nicht hin. Also ich erinnere mich an Tage, da habe ich versucht, meine Yoga-Morgenroutine zu machen und habe die ganze Zeit eigentlich nur geheult.
So soll es natürlich nicht sein. Vielleicht gibt es ja aber auch noch irgendwas, was wir lernen können in dieser Folge, was ja vielleicht da helfen kann in genau solchen Situationen, wenn man, wie du schon weißt, dass es irgendwie hilft, diese Trägheit zu überwinden. Wir wollen aber auch verstehen, wie überhaupt hilft das? Und für alle die von euch, die vielleicht mit Yoga noch gar nichts am Hut haben, wollen wir auch erstmal uns ein bisschen angucken, was ist eigentlich Yoga? Und dafür, glaube ich, bin ich sicher, haben wir uns wirklich die erfahrenste Yoga-Frau zumindest Deutschlands hier heute ans Mikrofon geholt.
Wir sind schon ein bisschen Fangirls.
Ja, wir sind ein bisschen Fangirls. Sie heißt Anna Trökes, sie macht seit den 70er Jahren Yoga, hat unzählige Yogalehrer ausgebildet, ganz viele Bücher darüber geschrieben und unter anderem auch ein Buch, das heißt Mit Yoga zur Selbstheilung und auch das Buch Yoga über Depression oder Yoga bei Depressionen. Und genau darüber wollen wir jetzt mit ihr sprechen und wir freuen uns wirklich sehr, dass sie uns jetzt zugeschaltet ist über Zoom. Hallo, liebe Anna Trökes.
Hallo.
Hallo,
Anja.
Hallo. Sarah. Schön, dass du da bist. Auch wenn wir uns jetzt nicht sehen, aber wir umarmen dich im Geiste und würden ganz gerne mal mit dir zu Anfang klären, aus yogischer Sicht, was sind Depressionen aus yogischer Sicht, wenn man das so sagen kann?
Der Begriff Depression taucht natürlich in der Literatur des Yoga überhaupt gar nicht auf, aber es wird gesprochen von einem eingedunkelten Geist, also ein Geist, der bedrückt und belastet ist, der schwer geworden ist, der irgendwie für sich selber auch keine Auswege mehr sieht. So würde, und vor allen Dingen ist es ein Geist, der ist unklar und der ist auch unruhig. Mhm. Also er weiß, dass irgendwas nicht stimmt und es beunruhigt ihn.
Und kann man jetzt, also selbst wenn der Begriff nicht gefallen ist, ne, also wir wissen ja jetzt auch so, Sonja und ich, so die von den ältesten Yoga-Texten, es gibt ja dieses Yoga-Sutra von Patanjali. Und ist das auch, wo diese Beschreibung des verdunkelten Geistes schon vorkommen? Also kann man schon sagen, dass Leute auch schon vor tausenden Jahren vielleicht ja auch sogar deswegen den Yoga erfunden haben, um diese Verdunkelung des Geistes zu beheben oder irgendwelche Mittel zu finden, um die zu heilen?
Im Yoga geht es ja um was anderes. Mhm. Es geht ja darum, dass man erkennt, warum der Geist immer wieder in diese Dunkelheit sich zurückzieht und was ihn da bewegt, respektive was ihn da blockiert. Und man versucht jetzt gar nicht danach Schuldigen zu suchen oder überhaupt nach den Ursachen zu gucken, sondern diese Geistesschulung des Yoga ist vielmehr so angelegt, dass man versucht, sich zu entkoppeln. Mhm. Ja, also dass man an dem, was man da erfährt, nicht mehr so anhaftet, sondern dann mehr so zur Beobachterin wird, zum Zeugen wird und gewissermaßen einen Teil von sich so in den Abstand nimmt zu was auch immer.
Mhm. Wie weit bist du da für dich persönlich auf deinem Yoga-Weg? In diesem Abkoppeln und in diesem ein bisschen Zurücktreten vielleicht hinter die Gefühle und Gedanken?
Das war, würde ich sagen, bei mir lebensrettend. Deswegen habe ich das wirklich mit Hingabe gelernt, weil ich nicht mittelschwere Episoden hatte, sondern immer wieder ganz schwere Episoden mit ganz starken Selbstmordtendenzen. Mhm. Wenn ich das nicht abgekoppelt hätte, dann hätte ich das irgendwann nicht mehr ausgehalten. So die Stimmen im Kopf, die Bilder im Kopf, das hätte mich völlig verrückt gemacht. Und ich habe dann gelernt, dass, also sowohl die Stimmen wie aus dem Off zu hören und die Bilder wie auf der Leinwand zu sehen und mich emotional davon zurückzuziehen. Also ich habe versucht, nach und nach diese emotionale Ladung und Verbindung, Verhaftung zu lösen. Es hat viele Jahre gedauert, aber das immerhin ist mir gelungen. Was nicht wegging vom Yoga, ist die Depression an für sich, aber bei mir hatte die eben auch andere Gründe. Mhm.
Da wollen wir auch später nochmal ein bisschen genauer gerne hingucken, aber ich denke jetzt nochmal an unsere Hörer, die vielleicht wirklich mit Yoga noch gar nicht so richtig Erfahrung haben und vielleicht jetzt einfach nur bei Yoga so an bunte Leggings, gelenkige Menschen, das ist ja so der Klassiker, ne? So irgendwie denken an Sport wahrscheinlich im allermeisten Fall auch. Und bevor wir darüber sprechen, wie Yoga überhaupt wirkt, Anna, würde ich gerne nochmal wissen oder würde ich dich so gerne nochmal erklären lassen, was ist wirklich Yoga? Also für einen Laien erklärt, was ist das eigentlich?
Einer meiner Lehrer, Disika Chah, hat immer gesagt, das ist die Wissenschaft vom Menschen. Mhm. Also wenn man so will, ist es ein ganz früher psychologischer Ansatz. Mhm. Man versucht zu erklären, was Menschen bewegt zu ihrem Denken, Fühlen, Verhalten, Handlungen? Ja, was macht es? Also was sind da diese Triebkräfte? Und genau dann betrachten, wo führt es hin? Also führt es eher in eine Verdunklung oder wird es heller, wird es leichter, wird es weiter? Und wenn jemand immer wieder in das Negative sich hineinbewegt, wie kann man diesen Menschen unterstützen, dass es für ihn heller wird? Also Erleuchtung ist eigentlich dieses Erkennen, was einen so im Inneren antreibt. Das ist jetzt kein außergewöhnlicher Zustand, sondern in der Regel so das Resultat eines ziemlich langen Erkenntnis- und Lernprozesses. Also Yoga ist Selbsterforschung, Selbstmanagement und wieder mit sich selbst wirksam werden. Mhm. Und dafür nimmt man dann eben auch ein paar Körperübungen. Aber die sind, ja, also im Yoga sind die eigentlich so eine Beigabe.
Also wenn man das jetzt zuspitzen oder noch weiter konkretisieren würde, dann könnte man vielleicht sagen, Yoga ist so eine Bewusstwerdung, dass man am Ende eine Bewusstheit, wenn man so möchte, hat über seine Geistesbewegung und das, was im Kopf so vorgeht. Habe ich das richtig verstanden?
Also das ist das, was man früher im Grunde genommen Psychosomatik genannt hat und heute nennt man das Mind-Body-Medizin. Alle Yoga sind immer angetreten über die Jahrtausende hinweg, weil sie gesagt haben, der Mensch erfährt leidhafte Situationen und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und wie können wir den Menschen helfen zu verstehen, wodurch diese Leiterfahrung zustande kommt? Und was kann er selber tun, um nicht mehr so leiden zu müssen? Mhm. Das ist wirklich die Grundlage von Yoga.
Und das ist ja eigentlich auch unsere Frage, ne? Was können wir tun? Also wie wirkt Yoga? Wie können wir unser Leid überwinden?
Also Yoga ist der Ansicht, genauso wie der Buddhismus übrigens auch, dass es immer im Geist losgeht, also im Denken losgeht. Und dass dieses Denken aber nicht irgendwie vom Himmel gefallen ist, sondern die sprechen schon unglaublich früh von Prägung. Also dass wir Prägungen erfahren, dass wir das Denken und die ganzen Ansichten und Meinungen und vor allen Dingen die Meinungen über uns selbst, die Selbstbilder, die Glaubenssätze, dass wir die lernen. Also, dass wir die von jemand anders einprogrammiert bekommen. Und das sind einerseits die Eltern, andererseits ist es die Gesellschaft. Also in Indien zum Beispiel dieses Kastenwesen, nicht? Das, oder die Weltsicht mit Karma und so weiter, also Wiedergeburt. Und so, das bewirkt einfach ganz, ganz viel in den Sichtweisen der Menschen. Bei uns ist es eben zum Beispiel die Leistungsgesellschaft oder Konsumgesellschaft, die uns so prägt und uns auch immer wieder triggert. Das soll man erkennen und man soll lernen eben auch, also zu wissen, welche Glaubenssätze, welche Meinungen, welche Ansichten sind da so, dass sie einem zum inneren Antreiber werden können. Und innerer Antreiber ist ja zum einen einer, der einem permanent in den Hintern tritt, damit man irgendwie aktiv wird und was macht oder was kauft oder ins Sportstudio geht oder sonst irgendwie was. Kann aber auch sein, so ein innerer Antreiber, der immer sagt, meine Güte, bist du scheiße. Ja, du kannst gar nichts, guck dich mal an und so weiter. Ja, also das läuft ja absolut zweigleisig in der Regel und ist auch wirklich gleich stark. Mhm. Im Yoga sagt, wenn man das erkennt, ist man schon mal einen ganzen Schritt weiter. Ja, weil normalerweise läuft das alles unbewusst und aus dem Unbewussten heraus erfolgt eben dieses permanente Knöpfchen drücken. Und wenn ich meine Knöpfchen kennenlerne, dann kann ich mit der Achtsamkeit meine Knöpfchen so ein bisschen im Auge behalten. So Marco Holzauge sei wachsam, ja, und immer mal aufpassen, dass ich die nicht zu dolle immer rausstrecke. So Marco, bitte drücken, bitte Knöpfchen drücken, bitte Knöpfchen drücken. Mhm. Ja, eben achtsam werde, dass sie jetzt gerade gedrückt sind und dass ich dann in dem Moment auch einschreiten kann.
Was sind denn so deine Knöpfchen, auf die du aufpassen musst persönlich?
Ich habe irgendwie eine Erziehung genossen, wo ich sehr unsicher gebunden bin. Das heißt, meine Eltern, also ich war das einzige Kind und die waren irgendwie einerseits so ganz froh, dass sie ein Kind hatten. Andererseits fanden sie das Kind, was sie hatten, irgendwie, glaube ich, ziemlich grottig, schrecklich. Sie haben sich was ganz anderes gewünscht. Und darüber habe ich natürlich unglaublich viel Negatives mitgekriegt. Und dazu noch so preußische Erziehung und ganz starkes Leistungsdenken und Perfektionismus, also eine grandiose Mischung, die mich irgendwie locker in den Burnout hätte treiben können. Also wenn ich in Indien bin und jemand, die lieben ja Handlesen und Horoskope, also wenn ich in Indien bin, da guckt jemand meine Hand, kriege ich gleich einen tiefen Blick in die Augen, ganz tiefen Blick in die Augen, so, und dann wird mir gesagt, so mit bedeutungsschwangerer Stimme, Sie sollten Yoga machen.
Ach, die sehen aber nicht in deiner Hand, dass du längst Yoga machst, seit Jahrzehnten.
Mission completed, bin seit über 40 Jahren dabei, alles gut. Also auch von so im Ayurveda her, da bin ich eher so nervös und reizbar und also habe ein starkes, feuriges Temperament und so weiter.
Was ist das, Pitta? Nennt man das so?
Das ist Vata Pitta, ja, aber... Das kann eben auch so in das Gegenteil völlig in sich kollabieren. Mhm. Also es ist eine merkwürdige Mischung und ja, das ist nicht unbekannt, also dass das sowas machen kann. Also im Grunde genommen wird über diese mentalen Befindlichkeitsstörungen in den ganzen Texten beschrieben, also inklusive so völliger mentaler, emotionaler Kollaps. Wie kommt man da wieder raus? Und das Mittel, also der Weg, mit dem es losgeht, ist immer, dass man versucht, den Menschen erstmal in eine Ruhe zu bringen, also ihn irgendwie wieder in die Ruhe finden zu lassen, weil sonst der Geist nicht klar ist. Mhm. Und dann versucht man mit den Konzepten, die der Yoga entwickelt hat, ihn erkennen zu lassen, was da in ihm vorgeht.
Genau, also ne, das ist dieses Prinzip Beobachter. Ne? Also alles, was ich aus mir selbst heraus an mir beobachten kann, bedeutet ja, da gibt's also eine Trennung zwischen dem Anteil in mir, der beobachtet, und dem Anteil, der etwas erlebt.
Das wird immer mehr verstärkt, dieses, da ist etwas in mir, das erkennt, das bin nicht zwingend ich. Ja, da ist dieser Vorgang des Erkennens, der steht auch für sich. Ja. Der kann ganz rein und ganz klar werden, wenn ich sehr still werde. Und dann ist das, was ich erkenne, zum Beispiel die Anna dreht gerade durch oder die Anna wird wieder gerade von inneren Stimmen besetzt, die ihr sagen, was sie für ein fürchterliches Wesen ist und so weiter. Aber das, was erkennt, das bleibt davon unbeeindruckt. Mhm. Und das ist das Wichtige. Also man kultiviert mehr und mehr dieses Erkennende, dieses Sehende in sich. Und das bleibt in sich immer völlig unberührt und rein und eben nicht dem Wandel unterworfen, wie die Texte sagen. Und das kann dann auf die Anna gucken, die komplett gerade in der Bredouille ist. Ja, das ist nicht abgespalten, sondern das ist eine ganz bewusste Beziehung. Ja, also es ist, ja, also man etabliert in sich eine Instanz, die ist ruhig, die bleibt ruhig, die bleibt gelassen, die bleibt bei sich. Und wenn man so durch den Wind ist, ist das natürlich sehr gut zu erfahren, dass sowas in einem auch funktioniert. Und das lässt sich auch im Gehirn eben sehr genau abbilden, was da passiert.
Das ist in deinem Buch hast du das auch geschrieben. Ich würde noch mal einmal ganz kurz, also beziehungsweise da, das finde ich, hast du sehr, sehr gut da drin auch beschrieben, was da genau passiert durch den Yoga auch im Gehirn. Und ich würde aber gerne noch mal vorab noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, es ist wirklich so, diese Leute, wenn Leute Yoga hören, dann denken sie eben an Yoga-Stunden auch in Fitnessstudios und sowas. Und du beschreibst jetzt ja, worum es geht, diese Distanzierung, diese ganzen innerlichen Beobachtungen und Wahrnehmungen. Aber was ist jetzt wirklich das Wie des Yoga? Also ist das Wie des Yoga, ich gehe in die Yoga-Klasse und passiert da all das über die Körperübung? Oder was gehört, also was sind diese Mittel?
Ja, das funktioniert leider gar nicht, weil wir gehen ja auf die Yogamatte und nehmen uns als Gesamtpersönlichkeit mit, also als das ganze Paket, nicht? Also mit der Körpergeschichte, mit der den ganzen Erfahrungen, die in den Körper eingeschrieben sind, mit unseren Glaubenssätzen und so weiter. Und da kann ich mir dieselben Erfahrungen abholen, die ich auch sonst im Alltag mache. Das kann es also nicht sein. Das würde gar nicht hilfreich sein, sondern Yoga und das, was man heute Achtsamkeit nennt, das ist identisch. Mhm. Also es gibt so eine Definition von Yoga, das ist nicht das zur Ruhe bringen der Bewegungen des Geistes, sondern Yoga ist bewusstes Tun. Mhm. Ich werde mir dessen bewusst, was ich tue und was ich dabei denke und was ich dabei fühle. Also das, was man heute Achtsamkeit nennt, bei der Achtsamkeit ist eben das Besondere, dass ich, indem ich das zur Kenntnis nehme, das nicht noch zusätzlich bewerte. Es ist so, wie es ist, Punkt, aus, Ende, basta. So, das kann man lernen, es braucht ein bisschen Zeit, kann man aber lernen. Und dann gucke ich, also nehme ich mich wahr in so einer Yogastunde und beginne nicht gleich wieder da mit mir selber zu reden, wie stellst du dich an, meine Güte, wie sieht es aus, warum kann der das auf der Nachbarmatte besser und Hilfe, ich komme nicht mit, sondern man erlebt sich gewissermaßen, wie gehe ich damit um, jetzt mit diesem Angeboten, die mir jetzt da gerade die Yoga-Lehrerin oder der Lehrer macht.
Ich habe da dann immer so Sätze im Kopf, nicht so, oh Gott, der auf der Nebenmatte, sondern so, ach guck, beim Kopfstand wieder umgefallen. Wolltest du wieder zu viel? Warst du wieder zu doll? So. Also das sind ja dann auch so praktische Selbsterkenntnisse, wo man was über sich lernt. Ne?
Eins ist klar, das ist nämlich von der Bewusstseinsforschung erwiesen, wir denken am Tag so im Schnitt um die 80.000 Gedanken. Davon sind weit über 80% negative Gedanken.
Aha. Na toll.
Also wenn wir positiver denken wollten, müssten wir das einüben und müssten jeden positiven Gedanken bestärken.
Das heißt, ich glaube, das steht auch im Buch drin, dass du auch geschrieben hast, das gibt evolutionär auch, gibt es quasi Sinn für den Menschen, dass er die negativen Gedanken stärker bewertet, so im Sinne von Gefahren früher erkannt zu haben und die nicht zu bagatellisieren, sondern zu wissen, okay, was Negatives, zack, da muss ich ran. Der Gedanke ist quasi deswegen mehr wert, weil er im Zweifelsfall mein Überleben irgendwie, wenn ich den nicht stark genug thematisiere, so denke, dann ist mein Leben vorbei.
Ja, in der Depression ist das natürlich kein gutes Rezept.
Nee, fies. Das hat uns die Evolution fies vererbt.
Da verdunkelt sich der Geist immer mehr, wird immer schwerer und betrübter und trauriger und enger, nicht?
Du hast dich ja viel mit Erkenntnissen der Neurowissenschaft beschäftigt, der Stressforschung, der Psychologie, Achtsamkeitslehre, Achtsamkeit hast du schon angesprochen. Was sind das für Erkenntnisse, die da über Yoga quasi herausgefunden wurden?
Ja, das sind vor allen Dingen einige Erkenntnisse, die seit einiger Zeit, wo immer man hinschaut, gewissermaßen gebetsmühlenartig wiederholt werden, damit die Leute das endlich verstehen können, warum Yoga hilfreich sein kann. Nämlich, wir haben ja ganz tief im Kopf so ganz alte Gehirnanteile, die heißen limbisches System. Also da ist unser Gefühlszentrum. Also das, der Teil des Gehirns, der Gefühle wahrnimmt. Und direkt daneben sitzt der Teil des Gehirns, der gehört auch zu dem limbischen System, der sich erinnert. Und relativ da in der Nähe sitzt dann noch so das Tor ins Bewusstsein. Also wenn ich etwas wahrnehme aus meiner Innenwelt, aus der Außenwelt, einen Blick, eine Betonung aus der Außenwelt, irgendwie ein Bild, das ich sehe, was mich betrübt, dann geht es an das limbische System, das gleicht es ab, sagt, kennt es, habe ich mich das letzte Mal schon total mies mitgefühlt, und dann beginnen im Grunde genommen da alle roten Lampen zu leuchten. Und es werden Stresshormone ausgeschüttet. Und wenn jetzt nichts passiert, dann geht diese unangenehme, schlechte Erfahrung mit der gewissermaßen Potenzierung von all dem, was ich dazu noch erinnere, in mein Bewusstsein. Und dann ist die Situation im Grunde genommen schon gelaufen. Und was man jetzt macht im Yoga, und das schafft man eben nicht nur mit Körperpraxis, sondern dazu braucht man Atmen und Meditation, ist, dass man das erkennen lernt und eben dazu auf Distanz geht. Ah, es geht gerade wieder los. Ah, da sind gerade wieder diese Gedanken. Ah, da kommt noch die Erinnerung obendrauf und so weiter. Und während ich so sage, ah, da ist dies, das, 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 jenes, bin ich im Grunde genommen in so einer Achtsamkeitsmeditation. Und dieses Beachten und mich davon so zurückhalten, geschieht in einem anderen Teil des Gehirns, nämlich direkt hinter der Stirn. Ja, das ist das sogenannte Stirnhorn, was da sitzt. Das haben wir Menschen wirklich erst ganz zum Schluss so noch mitbekommen. Und dort können wir bedenken, was macht denn das mit mir und will ich das? Und ist das jetzt günstig und brauche ich das? Und muss mich darauf einlassen oder kann ich mich davon auch zurückziehen? War das vielleicht gar nicht wichtig? Und so weiter und so weiter. Ja. Und wenn ich das wieder und wieder und wieder mache, dann versteht dieses Alarmzentrum in den alten Gehirnanteilen, dass der jüngere Hirnabschnitt, das Stirnhirn, sich immer darum kümmert, also dass es fürsorglich ist, dass es achtsam ist, dass es einschreitet, dass es deeskaliert und so weiter. Und das führt dann dazu, dass dieses limbische System immer weniger aktiv wird, wohingegen dieses Kontrollzentrum im Stirnhirn, das wird immer aktiver. Also da verschiebt sich tatsächlich etwas, sodass immer noch dieselben Reize da sind. Aber der Stressforscher Tobias Esch hat es so schön gesagt, das, was das Stirnhirn dann macht, es legt sowas wie eine Schutzkappe über die Andockstellen, wo die Stresshormone sonst rangehen. Mhm. Und dann sind die Stressoren, also zum Beispiel meine Gedanken oder irgendwelche Reize, die ich negativ bewerte, die sind immer noch da. Aber ich kann mich eben enthalten, dass immer wieder derselbe Film abläuft. Versteht ihr das?
Ja, und du hast es auch schon angesprochen. Das steht auch im Buch drin, diese Formbarkeit, ne? Also ich glaube, wir denken ganz oft, ja, unser Gehirn, sowieso sagen ja ganz viele Leute oft, ja, ich bin halt so, mein Gehirn ist halt so, und es ist sehr schwer, sich vorzustellen. Also ich denke halt, ich kann Muskeln aufbauen, aber in meinem Gehirn was zu verändern, glaube ich, ist für die allermeisten Leute so was total Hexenwerkmäßiges.
Dabei geht das, ne? Durch Übung werden die Synapsenverbindungen, je öfter du was tust, werden die Synapsenverbindungen
gestärkt. Werden die stabiler, ja, genau. Ja. Jedes Denken, jedes Fühlen hat ja im Gehirn also neuronale Netzwerke, die das repräsentieren. Man nennt das richtig eine Repräsentanz. Mhm. Es gibt Gehirnanteile, die bei negativen Denken einfach wesentlich stärker aktiv sind als andere, die eine Weichenstellung vornehmen können. Aber wenn ich jetzt immer wieder mich bewusst daran erinnere, selbst wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, sage ich, okay, das Kind ist im Brunnen gefallen, macht nichts, ich hole wieder hier meine Leiter, stell die da rein oder mach so eine Rollleiter und roll die da rein, hol das Kind wieder raus, spül das einmal ab und so weiter, und dann ist gut, kein Drama, just some work to do, das geht schon, und dann verändert sich da was.
Okay. Was kann ich denn ganz praktisch tun jetzt, damit ich sage, okay, dieser kleine Aufpasser hinter meiner Stirn, dass der gestärkt wird? Also was kann ich praktisch machen, vielleicht mit Yoga, damit da dieser Teil des Gehirns getriggert wird oder angesprochen, trainiert wird?
Das Allerwichtigste, das ist ja auch das, was John Kabat-Zinn für Stress rausgefunden hat, ist wirklich die Achtsamkeit. Also das Wiedertrainieren der Achtsamkeit, das hatten wir alle als Kinder schon mal ganz stark, das wussten wir nur nicht. Also wir wussten nicht, was Achtsamkeit ist und wie sich das anfühlt und so weiter. Und in der Schule hat man uns so oft gesagt, konzentrier dich, was keine Achtsamkeit ist. Da haben wir irgendwie daran ein bisschen die Aufmerksamkeit, also die Lust verloren. Jetzt ist es so, wenn ich achtsam bin, dann schaue ich mir gewissermaßen beim Leben zu, ich höre mir beim Sprechen zu, ich fühle die ganze Zeit in mich hinein, und zwar ohne, dass ich dazu permanent irgendwie einen Kommentar absondere. Ich nehme die Dinge einfach so, wie sie sind, Punkt. Mhm. Ja? Und wir haben im Gehirn etwas, das nennt man Aufmerksamkeitsnetzwerke. Die werden dadurch gestärkt, und ich merke gleichzeitig auch, dass ich dabei bleiben kann. Also dass ich achtsam und aufmerksam bleiben kann bei dem, was ich da gerade wieder denke, was ich da anbahnt, wie ich übe, was ich übe, was meine Antreiber sind, meine Absichten, meine Befürchtungen. Und so begleite ich, also das wäre so die Idee, man begleitet alles, was man tut. Und das beginnt man immer dann, wenn man gerade keinen Stress hat. Mhm. Also nicht in der Krise.
Mhm. Und auch nicht in der Depression, ne?
So, man spricht ja heute von depressiven Episoden. Das heißt, die gehen ja auch immer weg. Also mehr oder weniger gehen sie weg. Das kennen wir alle. Ja, und wenn es dann gerade gut ist, dann übt man das ein. Ja. Und schafft sich in der Zeit, wo man klar und ruhig und gesammelter ist, erschafft man sich eben diese neuen neuronalen Netzwerke. Immer wieder, und die funktionieren natürlich auch am Beginn noch gar nicht, die funktionieren auch mittelfristig, nur sehr wechselhaft, also mal ja, mal nein. Aber wenn man das ein paar Jahre macht, werden die wirklich immer stabiler, und es kommt eines Tages die Depression und man merkt, jetzt sind sie da, man guckt sich selber zu, wie man depressiv wird und was man denkt und was man fühlt und wie man da liegt und irgendwie den Hintern nicht hochkriegt und so weiter. Man begleitet sich dabei, und das ist eine Instanz im eigenen Inneren, die ist fürsorglich, die ist wirklich für einen da, und das ist auch die einzige Instanz, die einen dann wirklich ermuntern kann. Also okay, Anna, ich sehe ja ein, also heute Morgen Sonnengrüße, so wie du dich fühlst, geht gar nicht. Mhm. Aber weißt du was, wir legen uns mal auf die Yogamatte. Wir machen zumindest raus aus dem Bett, die Yogamatte liegt ja sowieso schon vor dem Bett und jetzt legst du dich dahin. Und was der Yogamatte tut, immer gut.
Das ist auch so ein positiv besetzter Ort dann, ne?
Der ganze Schweiß, der da drin ist.
Wenn du noch weißt, irgendwie ein bisschen die Arme heben, ein bisschen die Arme senken, lässt mich wieder spüren, wie ich atme, dann weiß ich, ich tue jetzt was und ich spüre jetzt was und es hilft schon mal wieder.
Ich finde, das ist ein schönes Bild, was du gesagt hast, dass wenn die Yogamatte schon neben dem Bett liegt und man sagt, ich schaffe heute aber keinen Sonnengruß, dass man sich da einfach nur hinlegt und vielleicht so ein paar einfache Armhebe Aktion macht oder so. In der Klinik habe ich mal einen Satz gelesen, da stand bei der Ergotherapie, war da so ein Schild im Raum, da stand einfach nur drauf, was ist mir heute möglich? Und den Satz fand ich so schön, weil man einfach denkt, so das bisschen, was geht, das mache ich. Und ich glaube, das funktioniert ja wirklich nur, wenn man halt in der Gesundheit sich schon eine Yoga-Praxis aufgebaut hat und dann natürlich nicht sein volles Programm dann durchziehen kann, wenn man krank ist, aber so ein bisschen einfach zu gucken, was ist mir heute möglich, so einen ganz kleinen Step wenigstens zu machen. Ne?
Sich dafür loben, dass man es bis auf die Yogamatte geschafft hat. Und man erinnert sich ja dann auch, finde ich, immer wieder daran, dass man da schon so viele gute Erfahrungen gemacht hat. Also in der Regel überwiegen ja die guten Erfahrungen. Und dass das Yoga für einen selber schon oft so sehr hilfreich war. Und das Wesentliche ist aber wirklich die Selbstwirksamkeit. Also dass ich das Gefühl habe, in dem Moment, wo ich auf der Matte liege, kann ich mit mir was machen. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich den Einatmen verstärke, dass ich ja den Blutdruck wieder ein bisschen anhebe, ja, dass ich den Sympathikus aktiviere. Und Sympathikus ist ja nicht immer nur schlecht, das ist ja auch ein Beweger, weißt du? Also als Beweger, wenn ich gerade irgendwie da wie Matsch liege, wie so eine Nacktschnecke, dann ist es toll, wenn der Sympathikus mal ein bisschen in die Gänge kommt und ich dadurch so das Gefühl habe, also ich will jetzt nicht mal hier, also ich schaff's gerade, die Arme zu heben und dann liegen die in der Verlängerung des Körpers, dann sagt der Sympathikus ganz freundlich, und jetzt dehnen, Anna, dehnen, es tut gut, und spreiz mal die Finger. Ja, und dann mache ich das und dann ist das schon sowas wie eine kleine Weichenstellung.
Oh, jetzt habe ich direkt Lust, gleich irgendwas dich, zu machen.
Zu bewegen. Ja. Ich will dazu auch mal kurz erzählen, weil jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, mir geht's jetzt schon lange gut und so, das ist ja auch schön, aber was ich jetzt halt merke, ist, dass bei mir natürlich, und das ist glaube ich auch das, was ja viele Leute über Yoga denken, es ist halt so eine starke körperliche Praxis, und ich habe mich jetzt auch in den letzten Wochen manchmal so dabei ertappt, wie ich so dachte, ja, du bist jetzt ja auch Yogalehrerin und du liebst Yoga und du weißt, wie wirksam das ist, und jetzt musst du aber jeden Morgen mindestens dieses Programm XY abfahren, und da hat mir das dann auch wirklich Anna nochmal geholfen, wie du das in deinem Buch beschrieben hast, so dass es, weil ich ja dann auch wieder sofort dachte, ja, ist doch Quatsch, es geht doch nicht darum, immer das gleiche, genauso herausfordernde körperliche Programm zu machen, sondern es geht ja wirklich um dieses Spüren und auch so spüren, was tut mir heute gut, mein eigener Guru so zu werden, zu sagen, was findet mein Körper heute gut, was findet mein Geist heute gut. Und dann habe ich in den letzten Wochen dann immer gedacht, so ja genau, roll die Matte doch mal aus und dann guck mal, was passiert. Und dann so diesen der Stimme des Körpers zu folgen zum Beispiel, ist so schön. Und dann einfach zu sagen, ich mache jetzt hier mal, genau, ich heb mindestens einmal die Arme. Und dann artet es aber dann doch vielleicht irgendwie aus, aber dann ist es eher aus so einem guten Gefühl heraus.
Der Appetit kommt mit dem Essen.
Genau, und nicht diese blöden Glauben. Und auch da kann man ja nämlich wieder, da habe ich dann auch wieder meinen Glaubenssatz entdeckt. Es muss so und so sein.
Anna, jetzt lass uns mal darüber sprechen, über deine persönlichen Erfahrungen, weil du ja schon seit Kindheitstagen unter Depressionen leidest. Wie hat Yoga dir dabei geholfen?
Also Yoga hat die Depression nicht geheilt. Es war wirklich eine wunderbare begleitende Maßnahme, weil ich eben gelernt habe, dass es auch in der tiefsten Depression noch ein Teil von Anna gibt, der davon nicht berührt wird. Und zwar wirklich per Definition. Ja, ich habe gesagt, es gibt einen Teil in mir, der wird davon nicht berührt. Der ist also immun gegen alles, was da passiert. Also diese komplette Vereinnahmung hat damit aufgehört. Also ich konnte dadurch allmählich gewissermaßen Begleiterin oder Zeugin von mir selber werden. Die Depression konnte nicht geheilt werden, weil sie bei mir eine Grundlage hat in einer massiven Hormonstörung, oder hatte, ist ja vorbei jetzt. Ja, die habe ich schon immer wohl gehabt. Und die ist auch mal irgendwann diagnostiziert worden und ist aber, also eine Schilddrüsenunterfunktion, die ist aber damals, als ich jung war, gar nicht gut behandelt worden. Also sehr, sehr unsachgemäß, und ich habe das dann wieder abgebrochen. Und ich habe erst vor 4 Jahren ungefähr erfahren, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Schilddrüsenunterfunktion, Gelbkörpermangel und dann dem ganzen Rest, also was immer wieder in die schweren Depressionen mündet. Und dann habe ich eine Hormontherapie begonnen. Also ich habe keine Psychopharmaka genommen, wirklich nie. Aber ich habe eine Hormontherapie begonnen, eine ganz fein geschneiderte, und bin jetzt so nach ungefähr 3 Jahren frei von allen Symptomen. Das ist genial.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel mein Hausarzt, Blutbild, alles wurde dann kontrolliert. Also genau eben, Schilddrüse ist immer gleich so der erste Verdächtige. Auch gerade, wenn man sich antriebslos fühlt und so weiter. Da muss Körperliches ausgeschlossen werden, und dann guckt man, okay, dann ist es vielleicht biochemisch.
Eben der Serotoninspiegel und genau. Die ganze Geschichte. Und bei uns Frauen eben auch noch Eierstöcke, ja. Und da muss man noch ins Mikrobiom unbedingt reingucken, weil es kann auch dort sein, weil das Mikrobiom völlig in der Disbalance ist, dass man die Depression aus dem Darm herauskriegt. Das ist ja inzwischen bewiesen. Ne? Mhm. Gregor Hassler, die Darm-Hirn-Connection. Mhm. Und das ist ein ganz neues Buch, und da wird, also es gibt es ja jetzt auch bei Skobel und so weiter, also bei vielen Sendungen, Dreisat und Arte und so weiter, wird das angeschaut, und das scheint doch, das habe ich auch ein bisschen in dem Buch ausgeleuchtet, scheint ganz, ganz oft Ursache zu sein, körperliche Ursache zu sein. Das andere, was man eben auch nicht genug eruiert, ist, dass es eben auch Stress sein kann, Dauerstress, emotionaler Stress, wo dann gewissermaßen einfach die Serotoninproduktion zusammenbricht, und dann geht's einem einfach nur noch scheiße, weil einfach die falschen Hormone im Blut unterwegs sind.
Das muss man ja auch mal sagen, ist halt, es wird ja so häufig so ein bisschen belächelt, wenn es heißt, ja, wir üben jetzt Yoga gegen Stress. Es ist ja aber tatsächlich auch ein Unterschied zu, du hast schon nämlich diesen Sympathikus angesprochen. Man sagt ja auch immer, Yoga ist quasi ein Herz-Kreislauf-Training, also das körperliche Yoga, die Asanas.
Gar nicht.
Nee?
Nein, überhaupt gar nicht. Herz-Kreislauf-Training ist überhaupt kein Thema.
Okay, so habe ich es bei mir in der Ausbildung gelernt, dass es immer ein Herz-Kreislauf-Training ohne Parasympathikus. Nee, Entschuldigung, ohne Sympathikus-Aktivierung.
Nee, das, also die, man hat, es gibt ja ein Buch, das heißt Die Wissenschaft des Yoga, das vor einigen Jahren rauskam. Science of Yoga hieß das auf Englisch. Da sind ganz, das ist so gewissermaßen eine Meta-Analyse. Also ganz viele Studien sind da betrachtet worden. Man hat alle möglichen Wirkweisen rausgefunden. Nur eins ist klar, Herz-Kreislauf rangiert da irgendwie auf Rang 30 oder irgendwie sowas.
Okay.
Ganz weit hinten abgeschlagen, weil es darum nicht geht. Mhm. Also wenn man sagen würde, Yoga entspanntes Herz-Kreislauf-System, wäre ich sofort dabei. Mhm.
Okay.
Sogar entspanntes Atmen, also entspannt die Gefäßwände und so weiter, alles tipptopp. Aber es war nie gedacht als ein Cardio-Training. Null. Also das ist heute oben drauf gesetzt worden mit diesem Vinyasa-Stil. Aber sorry, ich persönlich finde, das ist nicht Yoga. Und wenn ich da hinterher in einem Shavasana liege, also in der Endentspannung, dann bin ich erschöpft und nicht entspannt.
Ja, da muss ich sagen, ich verstehe das total. Und ich bin auch, würde ich sagen, kritisch, sehr kritisch gegenüber diesen Yoga-Stilen, wo es irgendwie so vermeintlich eigentlich nur darum geht,
Power-Yoga.
Sich so ganz viel zu bewegen und sowas. Aber zum Beispiel im Sinne von, welche Erfahrung kann ich mit meinem Körper machen, auch über mich selbst, da hilft mir zum Beispiel auch manchmal sehr wohl ein körperlich forderndes Yoga. Und auch eine Intensität an Erfahrung nimmt ja zum Beispiel auch einfach zu. Also jetzt mal Beispiel, halbe Schulterbrücke im Vergleich zum Rad oder so, ne? Also ich sag ja, es geht ja nicht darum, dass das jeder machen muss, aber ich merke zum Beispiel, mein Körper ist in der Lage, ein Rad zu machen. Und die Erfahrung, die ich mache, die körperliche und dann aber auch seelische Erfahrung, ist zum Beispiel in einem Rad oft intensiver als in einer Schulterbrücke. Und deswegen habe ich den subjektiven Eindruck, dass mir das manchmal ein achtsames, intensives Üben sehr wohl auch gut tut. Und da habe ich immer das Gefühl, es gibt im Yoga da manchmal dann auch so diese, so genau, verschiedene Lehrer. Es gibt so die eine Hälfte, die sagt, man sollte Yoga grundsätzlich ganz entschleunigt, ganz achtsam und gar keine krassen Asanas üben. Und andere, die irgendwie sagen so, nee, es muss schon mal ein bisschen knallen, sagt ihr so, ne? Genau, und da bin ich dann immer so ein bisschen hin und her gerissen, dass ich denke, also meine Erfahrungen sind eben schon die, dass das Körperliche mir manchmal gut tut.
Hast du als die körperlichen Übungen, die du so als krasser beschreibst, könnte so auch 13., 14., 15. Jahrhundert sein in Indien. Da gab es noch keine Leistungsgesellschaft. Mhm. Und bei uns kommt es drauf. Weißt du, wenn ich jetzt weiß, also Schulterbrücke ist ein super Asana, ist eine Umkehrhaltung, alles tipptopp. Jetzt werde ich aber irgendwie in das erhobene Rad, also in Ardha Dhanurasana gelockt. Als Produkt dieser Leistungsgesellschaft finde ich natürlich Ardha Dhanurasana, nämlich das Rad, die Radhaltung finde ich besser, weil die macht mehr her.
Mhm. Ja, das stimmt. Kommt die Leggings auch besser zum Tragen.
Genau, also ich komme, also ich merke vielleicht gar nicht, dass es doch ein bisschen too much ist, sondern denke, wow, also ich kann jetzt auch das Rad, wie cool ist das? Mhm. Aber ich kann es dann nicht oder ich kann es nach ein paar Jahren nicht mehr. Also es ist eine Falle, in die man reintappt, weil man dann denkt, oh, jetzt kann ich das nicht mehr und so weiter. Das ist gleich ein neuer Grund für eine Depression.
Mhm. Das verstehe ich total, ja, was du meinst.
Mhm. Also man muss da sehr, sehr aufpassen, wenn man das so sieht. Und ich finde, dass viele der modernen Stile eben wirklich diese... Also mal ganz kurz und knapp gesagt, die Leistungsgesellschaft mit auf die Matte nehmen und auch von dir erwarten, dass du irgendwann das schaffst. Und wenn du dich nur genügend anstrengst, dann wird es schon was. Oder wenn man dich genug unterstützt und dir hilft und Props gibt. Aber das interessiert Yoga gar nicht. Yoga interessiert sich auch Hatha Yoga, hat grundsätzlich den Fokus auf Atemübungen und Meditation. Ja. Es geht halt darum, dass du dich in dir lebendig spürst, dass du weißt, du lebst, du bist da, du bist Teil eines großen Ganzen, das ist der Wert. Und dafür werden für Inder, die da bei 45 Grad im Schatten, 90 Grad Luftfeuchtigkeit gerade voll am Dahinschmelzen sind, die kriegen solche Asanas, damit sie sich überhaupt mal wieder spüren. Ja? Und das trifft für uns Nordeuropäer einfach nicht zu. Punkt.
Du hast ja ganz, ganz viele Menschen auf ihrem Yoga-Weg begleitet, ausgebildet. Wenn du heute bei einer Schülerin oder beim Schüler merkst, vielleicht sind da ein paar Symptome, ein paar, die so auf eine Depression hindeuten könnten, was machst du dann? Was empfiehlst du diesen Menschen?
Also ich empfehle ihnen grundsätzlich immer ein rhythmisches Üben, also in vielen unterschiedlichen Stufen, also dass sie niedrigschwellig beginnen können und von dort aus aber gut aufbauen können. Und Rhythmus, weil Rhythmus, das habe ich mal bei Gerald Hüther gelernt, hat mich sehr beeindruckt, das Gehirn beruhigt. Ja. Ja, das ist das Baby, das nur im Kinderwagen einschläft oder wenn die Mama mit ihm rumläuft oder wenn klopf, klopf, klopf die ganze Zeit geklopft wird. Das haben wir aus unserem Nervensystem nie wieder rausgekriegt. Ja, und darauf können wir wirklich verlässlich zielen. Also Rhythmus ist gut. Atem und Bewegung synchronisiert ist gut, weil es eben das Vegetativum, also das vegetative Nervensystem, wieder besser in die Balance bringt, also ausgleicht. Und was auch noch gut ist, finde ich persönlich, sind Asanas, die eine klare Struktur haben, wo ich merke, hier sind die Füße auf der Erde, Schulterbrücke zum Beispiel, da sind die Schultern auf der Erde, da sind die Hände auf der Erde. Mhm. Und es gibt richtig konkret was zu spüren, gerade Linien, diese sogenannten Alignment-Strukturen, die da drin sind, dass ich die spüren lerne. Ja, was ist parallel, dass ich für mich wieder eine Ordnung kriege.
Bei mir persönlich muss ich auch immer sagen, dass wenn es mir gerade nicht so gut geht, also jetzt nicht direkt in einer depressiven Episode, aber ich mag auch stehende Haltung, Gleichgewichtsübung, weil da der Geist oder der Kopf einfach gar keine andere Möglichkeit hat, an irgendeinen Schrott zu denken, sondern nur so, oh, ich muss das Gleichgewicht halten. Da hat man ja gar keine Zeit, irgendwie an seine Alltagsprobleme zu denken.
Ja, deswegen wäre ich jetzt auch für einen eher entschleunigten Stil, weil wenn ich einen schnellen Vinyasa-Stil mache, dann gehe ich zum Beispiel durch die ganzen Standhaltungen flup, 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 flup durch. Und ich sehe gar nicht mehr genau, wo stehen eigentlich meine Füße. Und vor allen Dingen dieses Gefühl für die Struktur geht verloren. Und ich finde ja, zu Depression gehört immer auch Erschöpfung. Man ist ja irgendwann von seiner eigenen Depression so wahnsinnig erschöpft. Ja? Und ich meine, das sollte dann doch eher ein Yoga-Stil sein, wo man das Gefühl hat, dass das nährt. Also dass man richtig, dass man auch wieder die Lebendigkeit und die Fülle und die Kraft erfährt. Und ich meine nicht, dass man da nur so auf dem Rücken irgendwie gar nichts mehr macht. Das ist ja auch nicht gut, denn kann man ja wieder rumhören.
Rumhören ist ein schöner Begriff.
Das ist ein Schweizer Ausdruck. Ich liebe ihn sehr. Aber ich mache das lieber so mit sehr fokussierter Achtsamkeit. Was passiert da? Was passiert da? Was macht jetzt der Bauch? Was macht der Rücken? Welche Muskeln arbeiten mit? Was passiert auf der Ebene der Organe? Wer lächelt gerade? Und so weiter. Und die Leute sind hinterher mal völlig geflasht, wie durchgearbeitet sie sich spüren, auch wenn sie von außen betrachtet nur eine ganze Stunde auf dem Rücken mit irgendwas rumgerollt haben.
Gibt es denn Dinge, wo du sagen würdest, wenn man gerade akut eine Depression hat, dann sollte man die jetzt aufs Yoga bezogen unterlassen? Also zum Beispiel auch sollte man, viele Leute sagen ja dann auch so, oh, das Meditieren, das tut mir dann bestimmt gar nicht gut, weil dann bin ich ja noch mehr mit meinen Gedanken alleine. Also wenn jemand auf dich zukommt und sagt...
Einfach ruhige Asanas, so Asanas, in die man sich so einpackt und dann kann man wieder losgrübeln. Mhm. Sind in der Tat nicht so sinnvoll. Auch zu lange Schlussentspannungen sind nicht so sinnvoll. Mhm. Also wirklich dem Geist, dem Gehirn einen anderen Knochen zuwerfen. Ja, dass es rauskommt aus seinen Grübelschlaufen, das ist günstig. Also keinen Raum geben für Grübelschlaufen, das halte ich für wichtig. Und was man nicht tun sollte, also ich halte Meditation für sehr gut, aber geführte Meditation. Mhm.
Und da ist es auch ein bisschen egal, welche Art von geführte Meditation, würdest du sagen?
Es gibt Unterschiedliches. Also man kann Stimmungen betrachten, man kann Körperräume erspüren, man kann lernen, Beobachter zu werden, um zu sehen, wie der Geist rumzickt. Man kann die ganzen Störfaktoren betrachten, man kann mit inneren Bildern arbeiten, man kann Atemachtsamkeit entwickeln. Es gibt also unendlich viele Themen, mit dem man unterwegs sein kann. Und da muss wirklich jeder für sich selber herausfinden, womit komme ich am besten klar? Was ist für mich am hilfreichsten?
Aber wie überwinde ich denn überhaupt erstmal meine Antriebslosigkeit? Ich muss ja dann erstmal die Yogamatte ausrollen oder ich muss ja erstmal die App öffnen und sagen, ach guck mal, Anne hat hier so eine schöne geführte Meditation für mich vorbereitet. Ich muss das ja erstmal schaffen, dahin zu kommen. Wie schaffe ich das?
Und auch das geht eben nur in den Zeiten, wo es dir besser geht. Mhm. Also in der Krise selber geht ja tatsächlich gar nichts. Also man muss sich wirklich präparieren. Ja, also ich habe mal bei der Luise Reddemann dieses Konzept von dem Notfallköfferchen bekommen. Und das kenne ich auch aus der, das habe ich auch, glaube ich, beschrieben schon in dem Buch, aber bei Selbstheilung auf jeden Fall diese Polyvagaltheorie. Es gibt nämlich so Depressionen, die ziehen einen so dermaßen runter, dass man sich tatsächlich wie vollkommen gelähmt fühlt. Aber auch dort will der Körper, will der Geist, will die Seele wieder raus. Ja, und da muss man sich sehr genau überlegen und auch rumexperimentieren. Ich muss das aufschreiben. Ich muss mir wirklich kleine Listen machen, auf denen ich schreibe, nach meiner Erfahrung, was hilft. Mhm. Und ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, etwas, wozu ich mich immer motivieren kann, was immer bei mir hilft, ist die Katze streicheln. Wenn die Katze gerade nicht da ist, dann habe ich ein paar Videos auf meinem Smartphone, wie ich die Katze streichel und die Katze schnurrt. Ja? Und das habe ich irgendwie eine Weile gemacht. Und jetzt merke ich, wenn ich an die Katze denke und an Katze streicheln denke, passiert schon was.
Deswegen habe ich zwei. Und das hilft total, wenn eine auf dem Bauch liegt und eine auf der Brust.
Ja. Die Hände auf mein Herz oder ich höre eine bestimmte Melodie und die habe ich eben auch auf meinem Smartphone, was wir heute alle immer mit uns rumschleppen, habe ich dabei. Oder ich habe da irgendwie ein kleines Gedicht, wenn ich das lese, dann hilft das schon. Oder eben Fotos, finde ich, sind sehr gut, ja, wo ich dann in die Natur reingucke oder irgendwie eine Blume sehe oder eine Landschaft, von der ich immer merke, dass es mir gut tut. Ja. Und das sind so diese Notfallkoffer, ganz kleine Sachen, ja, die... Oder ein kleines Talismantier, was man neben sich sitzt. Und dem spricht man jetzt die Macht zu, weil man spricht ja allem Möglichen die Macht zu, einen in eine schlechte Befindlichkeit zu schicken. Aber es kann ja auch was anderes sein. Ein Teddybär, eine Schifferfigur, eine Postkarte. Man lädt die aufrichtig.
Zusammenfassend würde ich sagen, ich packe meinen Achtsamkeits-Notfallkoffer und nehme mit Katze streicheln. Und auf jeden Fall Yoga üben, wenn man gesund ist, damit man Ressourcen aufbaut für Zeiten, wo es einem nicht so gut geht. Vielen Dank, dass du so lange Zeit für uns hattest, Anna Trökes.
Ja, gerne. Danke. Alles Gute für euch.
Vielen Dank. Dir auch. Also ich glaube ja, Sonja, dass das für ganz viele Leute, die mit Yoga noch nicht so viel zu tun hatten oder sogar für Leute, die schon lange Yoga üben, mindestens ein Aha-Erlebnis nochmal gegeben hat.
Oder auch ganz viele Fragezeichen.
Ja, aber ist das nicht witzig oder ist das nicht interessant, dass die meisten Leute wirklich dieses Bild haben, Yoga ist so diese knüppelharte Praxis und Gelenkigkeit. Und wenn man zurückgeht, und mir ist es wichtig, wirklich das auch nochmal zu betonen, das ist Yoga nicht. Das ist so ein Auswuchs dessen, also da ist es irgendwie so hingekommen. Und ich fand das einen guten Satz eben von Anna. Es ist Ausdruck unserer Leistungsgesellschaft, dass wir heute, dass viele Leute denken, Yoga ist eigentlich Sport. Und mir passiert es auch immer wieder, dass ich sage, Yoga ist gar kein Sport. Ja, da kann man sich bewegen bei, aber es ist kein Sport. Es ist eine Erfahrungswissenschaft, es ist eine Praxis des sich selbst Kennenlernens und die Mittel dafür sind Asana, also Körperpraxis und wie Anna uns erklärt hat, auch eben eine eher ruhige Praxis, eine achtsamkeitsbasierte Praxis. Es ist Atemübung und es ist Meditation und deswegen heißt es ja auch immer, Yoga kann jeder machen, egal wie alt er ist und es stimmt, weil du musst nicht im Handstand stehen, du musst keinen Spagat können, es ist alles egal. Es ist diese Zeit auf der Matte, da wo du positive Erfahrungen machst, mit dir, mit deinem Körper, über dich nachdenkst und deswegen muss ich echt nochmal sagen, liebe ich Yoga und auch wenn Yoga Depression nicht heilen kann. Ich kann für mich ganz eindeutig sagen, es ist so ein, wirklich so ein kraftvolles Instrument, das kraftvollste, was ich bisher kenne, um grundsätzlich für mich zu sorgen und um zu gucken, was brauche ich, damit es mir irgendwie möglichst gut geht. Ja.
Oh. Da kriegst du gleich diesen Yoga-Glow
in den Augen. Ich liebe Yoga.
Du musst einen Yoga-Podcast machen.
Ja, mache ich jetzt. Aber würdet ihr auch zuhören? Wir hoffen es.
Wir wollen an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal kurz Danke sagen. Wir wollen euch Danke sagen. Wir bekommen immer so tolle Mails und Kommentare von euch und sind darüber sehr, sehr glücklich, dass es euch hilft, von uns und unseren Erfahrungen mit Depressionen zu hören, aber vor allem auch von unseren Gästen immer mehr über diese Krankheit zu erfahren. Und deswegen bitten wir euch auch, empfehlt diesen Podcast auch an Leute, denen es helfen könnte und abonniert ihn auch sehr, sehr gerne. Dann wird er potenziell von noch mehr Leuten gesehen und ihr verpasst auch keine neue Folge.
Genau, und das sagen ja immer alle mit ihren Podcasts, aber hier, Leute, wisst ihr, ist wirklich für die gute Sache. Und das sage ich ironisch, aber es ist durchaus ernst.
Tschüss und Namaste.
Bis zur nächsten Folge.
Kopfsalat ist ein Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. und wird finanziert durch die Barmer Krankenkasse. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben, frnd.de.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.